Eins kurz vorneweg, es wird heute keine Patentlösung geben, kein 1, 2, 3, ihr wisst, wie es läuft, sondern ich werde einfach einen Text betrachten aus Exodus 23, aus dem 2. Mose 23 und dort schauen, welche Prinzipien, welche Gedanken, welche Ideen Gott vermittelt bei der Führung seines Volkes Israel. Und dort ein, zwei Punkte rausarbeiten, oder drei, oder vier, oder fünf sind es, glaube ich, und die einfach mal ein bisschen durchgehen, die keinen Anspruch darauf haben, gänzlich und in vollkommenem Maße die Führung Gottes in jedwedem Leben zu erklären. Das wird nicht sein. Wollen wir also einen Text betrachten, und der Text steht in 2. Mose 23, Vers 20. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen, denn ich werde die nächsten 13 Verse dort lesen. Exodus 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern, und ich will sie vertilgen. Du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun, sondern du sollst ihre Steinmale umreißen und zerbrechen. Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will alle Krankheiten von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Land eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, und ich will dich lassen alt werden. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst, und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Angst und Schrecken vor dir senden, die vor dir her vertreiben wie Hiviter, Kanaaniter und Hittiter. Aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich wilden Tieren wieder sich vermehren. Einzeln, nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Und ich will deine Grenzen festsetzen von dem Schilfmeer bis an das Philistermeer und von der Wüste bis an den Euphratstrom, denn ich will dir in deine Hand geben die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor dir her. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Lass sie nicht wohnen in deinem Land, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich. Denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Ja, Herr, öffne du uns die Augen für dein Wort. Amen. Ich werde nicht viel Zeit mit dem Engel dort verbringen und werde mich da nicht an Spekulationen groß beteiligen, wer denn nun dieser Engel ist, ob das eine Theophanie ist, eine Christuserscheinung oder irgendein Engelfürst. Was wichtig ist, und das ist für mich der erste große Punkt, es ist eine persönliche Führung. Römisch 1, eine persönliche Führung. Gott sagt in 21, hüte dich vor ihm. Es geht um eine Person, nicht um einen Plan. Das ist der erste Unterpunkt unter diesem Römisch 1. Es geht um eine Person und nicht um einen Plan. Gott gibt keinen Plan. Er gibt keinen Routenplaner. Er gibt noch nie mal eine Planungsskizze für unser Leben. Noch nicht einmal einen Notplan. Er gibt immer nur eine Person. Hier in diesem Fall ist es der Engel. Wir wissen aus dem Neuen Testament, diese Person ist Jesus Christus. Gott lässt keinen Brief vom Himmel flattern und sagt 1, 2, 3 und dein Leben wird gelingen. Keine 7 Schritte zur Glückseligkeit. Sondern er sagt, folgt meinem Sohn. Es geht immer um Beziehung, immer um Person. Wir wünschen uns einen Plan. Oh, das wäre schön. Da habe ich schwarz auf weiß. Soll ich das studieren? Soll ich die Dame hier heiraten? Oder die? Soll ich nach Amerika ziehen? Soll ich Theologie studieren? Soll ich in die Mission? Darf ich das Normales machen? Wir wollen einen Plan. Wenn unser größtes Verlangen, sagt Larry Crabb schreibt, wenn unser größtes Verlangen darauf gerichtet ist, unsere Probleme zu lösen, dann suchen wir allerdings eher nach einem Plan. Und da kommt der Plan ja auf den Tisch, wenn wir Probleme haben. Wenn es uns gut geht, oh ja, da brauchen wir weder Plan noch Person. Aber wenn es uns schlecht geht, dann brauchen wir die Lösung. Schwarz auf weiß, hier und jetzt, sofort und den goldenen Weg, ohne Fehler, ohne Missverständnisse von Gott. Ich brauche einen Plan, den wir befolgen. Wir brauchen eher einen Plan, den wir befolgen, als eine Person, der wir vertrauen können. Wir lesen die Bibel und christliche Bücher, besuchen Seminare und lauschen Vorträge und Predigten, um einen Plan zu finden, den wir in die Tat umsetzen können. Wie unsere Vorfahren, die aus der Bewegung der Sterne ihr Schicksal abzulesen versuchten, so bitten wir Gott, den Entwurf für ein besseres Leben vor uns auszurollen und engagieren einen Spezialisten, der uns bei der Deutung helfen kann. Doch wer das Leben eine Weile ehrlich betrachtet, der beginnt sich zu fragen, ob es einen solchen Plan gibt. Stattdessen entdeckt er immer mehr Hinweise darauf, dass die üblichen Ratschläge nichts nützen, auch die christlichen nicht. Was wir als Versprechen von Gott auffassten, wird nicht eingehalten. Kommunikationstechniken, die wir in einem christlichen Seminar über Beziehungskonflikte eingeübt haben, beseitigen die Spannung in unserer Ehe nicht. Und das Befolgen der biblischen Prinzipien über verantwortliche Haushalterschaft kann unsere finanziellen Probleme nicht lösen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich gehe da ganz konform. Wenn wir Probleme haben, suchen wir einen Plan. Aber wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, dass der Plan nicht reicht. Pläne reichen nämlich nicht. Deshalb gibt uns Gott auch keine Pläne. Denn wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nicht Pläne, sondern Personen. Wenn wir am Ende des Plans angekommen sind, unser Examen geschrieben haben, wie schön ist denn das, wenn wir keine Menschen haben, mit denen wir feiern? Schon mal gesehen? Was ist denn, wenn du Plan B hattest und kommst aus dem Schlamassel raus und es ist keiner, der sich mit dir freut? Was doch viel tiefer greift, ist ein Mensch, der mich tröstet in meinem Versagen. Ist ein Mensch, der mir zur Seite steht. Ein Mensch, der mich anlächelt und ermutigt. Ein Mensch, der mich auch mal ermahnt und korrigiert. Und Gott weiß das und deshalb gibt er keinen Plan, sondern eine Person. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, ich als Person. Nicht, ich zeige euch mal einen Plan, wie das funktioniert. Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Schau auf mich. Und wir lesen hier, hütet euch vor ihm, vor dem Engel. Matthäus 4, Vers 19 sagt Jesus, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Immer folgt mir, seht auf mich, kommt mit mir, schaut in mein Angesicht. Das ist die Lösung. Kurzfristig brauchen wir einen Plan. Ich brauche jetzt eine Freundin, ich brauche jetzt einen Job, ich will jetzt eine Lehre anfangen, ich brauche jetzt einen Arzt mit einer guten Therapie. Ich muss jetzt wissen, wo ich ins Missionsfeld gehe. Ich brauche einen Plan. Aber langfristig brauchen wir eine Beziehung. Und das ist wesentlich besser. Warum ist die Beziehung besser? Nun, weil man Pläne nur befolgen kann. Mit Personen kann man leben. Pläne kann ich nur befolgen. Da ist die Beziehung zu dem Plan einerlei. Aber mit Personen kann ich leben. Okay, es gibt auch Menschen, die leben mit Plänen. Das ist auch wahr. Ich brauche auch immer viel Pläne. Ich brauche immer einen Wochenplan und Monatsplan, Jahresplan. Kaum habe ich die Dinger nicht, bin ich vollkommen aufgeschmissen. Es ist gut, Pläne zu haben, also nichts grundsätzlich gegen Pläne. Aber wehe dem, der mit Plänen lebt. Ich habe mal geheiratet und das war gerade zu der Zeit, als man so Computer für mich entdeckte. Minutiös alles reingeschrieben, bis mein Schwager lästerte und sagte, schreib's auch noch rein, wann du die Braut küssen darfst. Aber das war wichtig. Wann klingeln die Glocken, wann gibt's den Sektempfang, wann geht man rein, wann kommt der eine Pfarrer, wann darf der verschwinden, wann kommt der nächste, wann singt der Jugendchor. Alles minutiös geplant. Mit Plänen, die kann man befolgen, aber wehe, an meiner Hochzeit hätte ich so gelebt. Schatz, warte noch mit dem Kuss, ich muss erst mal nachgucken, ob das wirklich jetzt schon dran ist. Ist das nicht schön, wenn man am Hochzeitstag die Pläne einfach mal eintonnen kann und einfach lebt und mal sieht, wer ist denn die Braut und wie sieht sie heute aus und das Leben genießt, den Sekt empfangen, hoch die Tassen und einfach Freude hat am Leben, an den Menschen. Pläne kannst du nur befolgen, aber mit Menschen können wir leben. Und deshalb ist Gottes bessere Führung mit Menschen, die uns zur Seite stehen und vor allen Dingen mit dem einen Menschen, dem zweiten Adam, dem Christus, der uns zur Seite gestellt ist. Zweiter Unterpunkt, es ist nicht nur eine Person, sondern kein Plan, sondern es ist immer auch eine positive Führung. Gottes persönliche Führung ist durchweg positiv. Da brauchen wir keine Sorgen haben. Wenn wir Gott folgen, er meint es gut mit uns. Viele zweifeln und haben dort Sorge. Sie machen sich selbst Pläne, weil sie sagen, ja, man kann ja diesem Gott nicht so vertrauen. Lieber, ich habe es selbst in der Hand. Aber Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, ich weiß, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Ich habe gute Gedanken für dich. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und eine der schönsten Stellen, die wir in jedem Sonntag eigentlich in der Kirche hören, Numeri 6, Vers 24, 4. Mose 6, Vers 24, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, und jetzt kommt's, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Gottes Führung ist, dass Gottes Angesicht dich anleuchtet und anstrahlt. Das ist das Entscheidende. Das geht aber nicht per Knopfdruck und das hätten wir gern, wie gesagt, so einen Plan. Das Angesicht Gottes müssen wir suchen, da müssen wir unser Gesicht erheben, ihn anschauen im Gebet, ihn suchen in seinem Wort. Und das ist mühevoller. Aber es ist immer besser. Wie ein Kind seinen Vater anstrahlt. Ich habe 3 Söhne und eine Tochter. Und es ist schön, wenn man sich in die Augen schaut, anstrahlt und es gut meint mit den Kindern. Und so schaut Gott auf uns, wohlwollend. Das Schlimme ist, wir gucken gar nicht hoch, denn wir schauen auf die Pläne. Lass uns wieder lernen, hochzuschauen, raus aus diesen Problemen, raus aus den einfachen Lösungen, raus aus den Schwierigkeiten. In Gottes Angesicht sag, Herr, jetzt lass dein Angesicht leuchten über mir. Und ein dritter Unterpunkt, es ist nicht nur persönlich, nicht nur positiv, sondern es ist auch, und jetzt muss ich ein bisschen tricksen, pneumatisch, damit es wieder passt. Es ist geistlich. Es ist nicht zu fixieren. Es ist immer wieder neu. Es ist vom Geist geweht, immer wieder anders. Ich muss ständig im geistlichen Kontakt sein mit Gott. Ich muss sein Angesicht suchen, auf ihn schauen. Und in Jesaja 63, Vers 9 heißt es, Jesaja 63, Vers 9, nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht halfen ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte. Letztendlich führt nicht dieser Engel, sondern Gottes Angesicht. Und das geht eben nicht so schnell, Gottes Angesicht zu finden, auf Gottes Angesicht zu achten. Und es ist immer wieder anders, es ist immer wieder neu. Und da gibt es ein Bild, auch in Numeri, 4. Mose 9. Da wird das ein bisschen deutlich, wie Gott geführt hat und wie man auf ihn achten musste und wie unterschiedlich das sein kann, so eine Führung. Und da möchte ich euch einfach bitten, mal mit aufzuschlagen. 4. Mose 9, Vers 18. Wie war diese Führung? Die Führung war durch diesen Engel und durch die Wolke, die sich erhob, und dann musste das Volk ziehen und die plötzlich stehen blieb, dann durfte das Volk lagern. Und es heißt in 4. Mose 9, Vers 18, nach dem Wort des Herrn brachen sie auf und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter. Und wenn die Wolke der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf nach dem Wort des Herrn. Und wenn die Wolke da war von Abend bis Morgen und sich dann erhob, so zogen sie weiter. Oder wenn sie sich bei Tag oder bei Nacht erhoben, so brachen sie auf. Wenn sie aber zwei Tage oder einen Monat oder noch länger auf der Wohnung blieb, so lagerten die Kinder Israel und zogen nicht weiter. Und wenn sie sich dann erhoben, so brachen sie auf. Denn nach des Herrn Befehl lagerten sie sich und nach des Herrn Befehl brachen sie auf und beachteten so die Weisung des Herrn, wie er sie durch Mose geboten hatte. Denkt man ja wieder typisch Bibel, immer wieder diese Wiederholung, wir haben es ja kapiert. Nee, deshalb gibt es die Wiederholung, dass wir es kapieren. Manchmal blieb die Wolke einen Tag, manchmal ging die abends runter und am anderen Morgen konnte man schon wieder aufstehen. Wie führt Gott? Naja, von Tag zu Tag. Also stellt euch vor, ich wäre so ein Israelit mit meiner vierköpfigen Kinderschar und meiner Frau und wir fünf kämen dort, wir sechs kämen dort an. Und dann sage ich zu meiner Frau, ich weiß schon, wie es ist, pack nur die Zahnbürste aus und mach die Matratzen raus, morgen geht's eh weiter, ich mache so mein Notzelt hier. Und ich baue mein Notzelt, am anderen Tag geht's weiter. Wunderbar. Packen wir die Zahnbürsten wieder ein, reisen weiter, beim nächsten Abend hier, wie gehabt, Matratzen, Zahnbürste, ich mache Notzelt. Aber am nächsten Tag geht's nicht weiter. Egal. Nach einer Woche sagt meine Frau, können wir auch die neue Wäsche mal rausholen? Ich sage, okay, und eine Runde Unterhosen. Und es geht immer weiter. Du weißt es nicht. Sage ich, gut, ich baue das große Zelt auf, wir holen die Matratzen, die Betten, den Kühlschrank, alles wird hingestellt. Auf anderen Tag geht die Wolke hoch und wir können alles wieder zusammenräumen. Du weißt es nicht. Es ist auch uninteressant. Solange du abhängig bist von Gott. Und Gott kann mal so führen und mal so führen. Und er lässt sich nicht binden. Und wenn es 100-mal so geklappt hat mit deinem Glauben und mit dir, es kann beim 100. ersten Mal ganz anders sein. Es kann sein, dass du durch dein Leben lebst und du denkst, es ändert sich nie was. Es ist immer derselbe Schulweg. Es ist immer dieselbe Schule. Es ist immer derselbe Arbeitsplatz. Es ist immer dieselbe Gemeinde. Immer dasselbe. Achte auf Gott, es könnte sich schlagartig ändern. Auch umgekehrt, vielleicht hast du das Bedauern und sagst, es ist nie stetig, nie konstant. Ich bin nirgendwo in den letzten 10 Jahren länger als einem halben bis Jahr gewesen. Ich war immer auf Achse, immer getrieben. Und auf einmal ruht die Wolke und du darfst bleiben. Du darfst sesshaft werden. Es muss nicht so sein, wie es immer war. Und deshalb ist es wichtig, auf Gott zu achten. Es geht nämlich nicht immer 0815 nach demselben Plan. Oh, das hat letztes Mal geklappt bei der Vorbereitung. Oh, da habe ich die Geschichte aus dem Buch gezogen und das Beispiel aus dem. Und also die Anspiele sind ganz toll. Zu Tränen gerührt. Mache ich nächstes Mal wieder. Und das ist dasselbe Konzept. Rezept. Und deine Andacht geht daneben. Weil Gott Abhängigkeit möchte, eine Beziehung möchte und keinen Plan. Dass du regelmäßig spendest, immer dasselbe. Und auf einmal ruft dich Gott selbst und sagt, bring deine Spende mal, flieg mal dahin. Wie Gott, ich glaube, ich habe mich verhört. Ich überweise doch immer. Ja, jetzt überweist du nicht nur, jetzt fliegst du mal dorthin. Es kann immer anders sein. Gottes Führung ist geistgewirkt. Fazit zu dem ersten römischen Punkt. Gott führt nicht nach einem Plan, er führt persönlich. Darum geht es ihm auch nicht darum, dass du ein paar Anweisungen befolgst, sondern dass du Gottes Angesicht suchst. Zweiter Punkt. Was steht in unserem Schlüsseltext? Siehe, ich sende deinen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Weg. Hüte dich vor ihm. Übrigens, in diesem Begriff vor steckt im Hebräischen Angesicht drin, in der Wurzel. Angesicht. Altluther hat das noch 1912. Der schreibt noch, hüte dich vor seinem Angesicht. Und zweitens jetzt, gehorche seiner Stimme. Gottes Führung ist immer eine mündliche Führung. Wir sollen auf seine Stimme hören. Zweiter Hinweis. Erster Unterpunkt zum zweiten römischen Punkt. Seine Führung ist mündlich und nicht spekulativ. Was meine ich damit? Wir haben manchmal so ein Sehnen, dass Gott wirklich irgendwas ruft. Wir suchen die Fliese, die wir auslegen. Wir suchen den Brief, der vom Himmel flattert. Wir suchen den Boten, der an unsere Tür klopft und sagt, mach das. Aber das ist ganz selten der Fall. Sondern es ist Gott selbst, der mit uns redet. Und zwar 4. Mose 12, nochmal Numeri 12, Vers 6 bis 8. Da sagt Gott was ganz Interessantes. Wir singen auch gleich. Numeri 12, Vers 6 bis 8. Und er sprach, hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Gott kann durch Träume reden, Gott kann durch Gesichter reden. Durch Visionen. Aber ich rede am liebsten Wort zu Wort. Am klarsten. Was ist Gottes Wort? Seine Schrift. Klar kann Gott dich auch mal so berufen und mysteriös dir einen Menschen vorbeischicken, den du noch nie gesehen hast. Gott kann auch mal was Besonderes machen, dir auch eine Vision, ein Bild geben von dem, was sein wird. Aber in der Regel, am klarsten, am deutlichsten, am sichersten führt er durch sein Wort. Wir drehen heute das immer um und sagen, wie langweilig. Ich hätte gern was Spezielles. Gott führt nicht spektakulär, er führt mündlich. Lasst uns lernen, regelmäßig auf sein Wort zu achten. Ein anderer Unterpunkt, seine mündliche Führung ist wie Manna einsammeln. Ich glaube, ihr kennt das Bild. In Exodus 16, 2. Mose 16, da ist es so, dass das Volk Israel Hunger hat und Manna fällt vom Himmel und es soll dieses Manna einsammeln und davon essen. Und so heißt es in Vers 19, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Tag. Das Manna reicht immer nur für einen Tag, es ist nicht zu konservieren. Bis auf den Freitag, dort darf man für den Sabbat mitsammeln. Am Sabbat wird es kein Manna geben. Das heißt, doppelt für den Sabbat einzusammeln. Drei Lektionen gibt's da. Erstens, es ist täglich zu sich zu nehmen. Zweitens, es ist nicht konservierbar. Und drittens, es ist immer ausreichend. Und genau wie dieses Manna ist das Wort Gottes. Es ist täglich zu sich zu nehmen. Im ausgewogenen Maße. Es nützt nichts, eine Fressorgie zu machen und sich an einem Wochenende das Ding reinzuhauen. Denn es ist nicht konservierbar. Das heißt, Gottes Wort kann ich nicht auf Vorrat essen, zu mir nehmen. Das meinen ja manche Leute. Ich hatte mal einen lieben Bibelschüler, der meinte, wenn ich mit der Bibelschule fertig bin nach einem halben Jahr, mach ich erstmal Party, dann trinke ich erstmal ein bisschen was, dann muss ich nachholen und dann brauche ich erstmal einen Monat nicht in den Gottesdienst gehen. Jetzt habe ich so viel gehört. Ja, manchmal hat man halt so einen Eindruck, wenn man vom Seminar kommt. Aber Gottes Wort ist nicht konservierbar. Du kannst nicht voressen. Und so gibt es manche Leute, die sagen, ich gehe auf das Festival, ich gehe auf die Veranstaltung, auf diesen Lobpreis, auf diesen Gottesdienst, den Prediger. Und wenn ich das hinter mir habe, wow, da bin ich so zu, brauche ich erstmal ein halbes Jahr Pause. Das reicht. Party on. Das reicht nicht. Es ist nicht konservierbar. Sehr wohl ist es immer ausreichend. Auch in Zeiten der Not. Das heißt, obwohl es nicht konservierbar, obwohl ich es nicht anfressen kann, anhäufen kann, trägt es immer durch, es hält mich immer satt, es ist keine Magerkost. Es stillt meinen Lebenshunger. Es reicht, um mich zu stärken in schwierigen Zeiten. Ist das deine Erfahrung mit dem Wort Gottes? Ich werde nie vergessen, als ich beim Bund war und dann in ein stilles Kämmerlein ging und wo war das am Ende von der Kaserne? Im Haus, ganz runter in den Kriechkeller, ins leckste Eck, um meine Stille zu kriegen, um meine Ruhe zu kriegen. 0815 Dienst, aber Gottes Wort, um satt zu werden. Gottes Wort, um durchzutragen. Mündliche Führung. Zwei ganz entscheidende Punkte. Lasst uns Gottes Angesicht suchen und lasst uns sein Wort zu uns nehmen und lesen. Ich mache eine kleine Pause, singen wir ein Lied. Lied Nummer 2 habe ich, glaube ich, rausgesucht. Und wunderbar, wir haben sogar neuen Klavierspieler. Dankeschön. Jesus, wir sehen auf dich. Und vielleicht könnten wir dazu gerade aufstehen und mal die Fenster öffnen. Na, geht nicht. Aber mal irgendwie frische Luft. Da heißt es, Jesus, wir sehen auf dich und Jesus, wir hören auf dich. Singen wir gerade die ersten zwei Lieder. Die dritte Lektion, die wir in diesem Abschnitt lesen, ist, dass Römisch 3 seine Führung immer eine kämpferische Führung ist. Wir haben ja die Tendenz zu meinen, dort, wo es ruhig und glatt in unserem Leben ist, dort führt Gott, da sind wir in seinem Segen, da haben wir keine Probleme. Das ist doch ein Zeichen, dass wir in seinem Segen sind, dass wir noch in seiner Führung sind. Kaum wird es stressig, kaum wird es schwierig, kaum kommen Probleme, zweifeln wir auch an Gottes Führung und denken, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Noch nicht mal aggressiv gegen Gott, so nach dem Motto, du verlässt uns, sondern auch, wir werden unsicher mit uns selbst. Sind wir noch auf Kurs? Ja, wir sind noch auf Kurs, denn Gottes Führung ist auch kämpferisch. Da wird es auch immer wieder schwierig. Exodus 23, Vers 27 bis 30. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wo du hinkommst. Vers 28. Ich will Angst und Schrecken vor dir hersenden und vertreibe die Hiviter, Kananiter und Hittiter. Aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln, nacheinander will ich sie vor dir herstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Erster Unterpunkt, seine kämpferische Führung ist immer kontinuierlich. Es geht nacheinander. Es geht nicht plötzlich. Gott kennt die angemessene Herausforderung, die er uns zumutet, denn er weiß, wie stark wir sind und er weiß, wie stark der Feind ist. Und er sagt, da brauchen wir Kontinuität. Ich habe eben nochmal nachgeschlagen in 2. Mose 13, Exodus 13, habe ich nämlich gerade unterrichtet und diese Stelle habe ich noch gesucht, 2. Mose 13, Vers 17. Da sagte Gott zu Mose, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Gott führt manchmal einen Umweg. Manchmal dauert's. Manchmal fühlen wir uns wie auf dem Abstellgleis. Aber Gott weiß, dass wir im Augenblick noch nicht stark genug sind, die nächste Verantwortung anzupacken und aufzunehmen. Deshalb sei nicht besorgt, wenn es mal dauert. Sei nicht beunruhigt, wenn es mal ruhige Zeiten gibt und du denkst, du wächst nicht, es geht nicht voran. Doch es wird vorangehen zu Gottes Zeit. Folge du kontinuierlich. Und dann kommen die Herausforderungen. Stück für Stück wirst du sie aus dem Land treiben. Ich gebe dir das nicht auf einmal. Manchmal, ich weiß nicht, ob du mal Josua gelesen hast, dass du dachtest, meine Güte, warum mussten die das so erobern? Ging es nicht ohne Krieg? Hätte Gott nicht mal pusten können oder eine Dürre, dass die alle geflüchtet wären und da wäre ein leeres Land. Und so geht es dir vielleicht auch in deinem Leben, dass du denkst, warum pustet Gott nicht? Warum vertreibt Gott nicht meine Feinde, meine Probleme? Ist doch für ihn einfach. Wenn er das machen würde, würden wir die Dinge einnehmen und denken, wir hätten es geschafft. Wir könnten es gar nicht verarbeiten. Das Volk Israel wird hineingerutscht und wer ab. Alle Probleme wegscheucht und wir alles auf einmal würden. Wenn du im Nullkommanichts die Professorenstelle erklimmst, wenn du im Nullkommanichts deine 10 Kinder hättest, ohne Probleme und Schwierigkeiten, wenn du im Nullkommanichts Pazani setzen könntest, das könntest du gar nicht verkraften. Das könnte ich nicht verkraften, das würde keiner verkraften. Und das, was uns Gott eigentlich zugedenkt, würde in der Zwischenzeit wild werden. Verderben. Und Gott hat vielleicht was Großes mit dir vor. Vielleicht wirst du der nächste Prediger, vielleicht wirst du der nächste Top-Missionar, vielleicht wirst du der nächste Professor an der Uni. Aber du musst Schritt für Schritt gehen, kontinuierlich. Denn Gott weiß, wie stark du bist und was er dir angemessen zuordnen kann. Sei Kindergottesdiensthelfer und mach es treu. Dann kannst du, wenn du älter wirst, auch Jugendleiter werden. Vielleicht auch mal Ältester. Alles zu seiner Zeit. Auch mit den Herausforderungen. Fang an, treu deinen Zehnten zu geben. Das ist mit meinem Taschengeld, was meine Mutter mir früher zugesteckt hat, einfach gewesen. Ging ich in die Kirche und hat sie gesagt, hier ist noch ein Groschen. Den konnte ich schnell spenden. Aber dann von meinem Taschengeld. Ein Zehnten von den 5 Euro. Dann von meinem Ferienjob. Naja, kann man ja auch mal. Und dann von deinem Gehalt? Angemessen, Schritt für Schritt, lerne und werde stark und kämpfe. Gott führt dich Schritt für Schritt. 2. Unterpunkt unter dieser kämpferischen Führung. Es ist auch eine kompromisslose Führung. Sieh zu, dass du die Sünde ausrottest. Vers 33, lass sie nicht wohnen in deinem Land, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider dich. Denn wenn du ihre Götter dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Reiß die Sünde raus. Numeri 33, Vers 55, 4. Mose 33, Vers 55. Da sagt er, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in eurer Seite und werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Wenn du es nicht ausreißt, wenn du nicht rigoros, kompromisslos in deiner Führung, in deinem Wandel mit Gott die Sünde ausreißt, dann wird sie zurückstechen. Da kann man alles Mögliche nehmen, aber wir brauchen gar nicht so hoch herfahren. Das bleiben die alten Dinge wie Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Was ist mit dem Fernsehen, was ist mit dem Video, was ist mit dem Computer? Welche Auswirkungen haben das? Das beherrsche ich. Und wie äußert sich das dann in der Ehe? Mit Drugs, mit Rauchen, Alkohol, Drogen, Kaufrausch, was auch immer. Welche Folgen hat das? Betäubung der Sinne, Weltflucht und dann doch Abhängigkeit und Bindung. Rock'n'Roll, Lärm, Berieselung, nie mehr zur Ruhe kommen, Ruhe und Rastlosigkeit in unserer Zeit. Gier, Neid, Hass, Mobbing, Lästern, wir können das alles weiterführen. Dort, wo wir denken, wir beherrschen es. Warnt uns Gott und sagt, reiß es raus, sonst sticht es zurück. Und da müssen wir gar nicht groß planen, Gott, wohin willst du uns führen? Fang an, Tag zu Tag zu kämpfen, an den Punkten, wo es dran ist. Und mit Gottes Kraft wirst du gewinnen. Deshalb der dritte Unterpunkt in diesem Bereich. Es ist eine kräftigende Führung. Gott führt uns in diese Herausforderung, denn er will, dass wir stark werden. Richter 3, Vers 1 und 2. Richter 3, Vers 1 und 2, da heißt es, dies sind die Völker, die der Herr übrig ließ, damit er durch sie Israel prüfte, alle, die nichts wussten von den Kriegen um Kanaan. Und die Geschlechter Israels Krieg führen lehrte, die früher nichts davon wussten. Jede Generation muss seine eigenen Kriege führen. Und es ist schön, wenn wir zurückschauen auf die Recken, auf unsere Vorfahren, die das alles schon gekämpft haben und sagen, boah, die haben es gut. Die haben ein Missionswerk gegründet, so wie ich. Ich habe das ja nicht gegründet. Ich kann mich drauf ausruhen und begeistert zurückschauen. Da hat mal jemand eine Yumiko angefangen. Fantastisch. Da habe ich von der Heilung gehört. Da war dies, da ist die Gemeinde bei uns gewachsen. Ich kenne einen Missionar, der macht eine tolle Arbeit. Dann fang an, deine Kriege zu führen. Und du hast deine Herausforderungen. Und träum nicht so von der Vergangenheit und glorifizier das nicht, sondern leb mit den Herausforderungen. Leb mit den Kriegen, die du zu kriegen hast, die du zu führen hast. Es gibt keine Führung ohne Kampf. Keine Führung ohne Krise und keine Führung ohne Herausforderungen. Aber das alles macht uns stark und lässt uns reifen. Und wenn du denkst, das ist ein altmodisches, alttestamentliches Bild, was für uns nicht gilt, dann hast du vielleicht noch nicht Epheser 6 gelesen, die Waffenrüstung Gottes. Viertens, Römisch 4. Wenn du diese persönliche, mündliche und kämpferische Führung erlebst in deinem Leben, dann wirst du auch eine erfahrbare Führung erleben. Erfahrbare Führung. Es ist eine Führung, wo du merkst, ich werde geführt. Dann fängt das an, dass du merkst, da verändert sich was in meinem Leben. Exodus 23, Vers 23. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern. Und ich will sie vertilgen. Vers 25. Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will alle Krankheiten von dir wenden. Dann werde ich spüren, dass Gott in meinem Leben handelt. Und dass er in mein Leben eingreift. Dann wird seine Führung erfahrbar. Doch meistens sehen wir es erst im Nachhinein. Das ist wohl wahr. Aber lasst uns doch mal hier und jetzt reflektieren. Wenn du wissen willst, wie geht's nach vorne, dann halt doch noch inne an diesem schönen Sonntag und reflektier mal, wieso bist du überhaupt hier? Wer hat dich denn hierher geführt? Wer hat dich überhaupt zur Welt gebracht? Wer hat gesehen, dass du deine ersten Stunden überlebt hast? Wer hat dich durch den Kindergarten gebracht? Durch deine Kinderkrankheiten? Wer hat dich bewahrt? Wer hat dir geholfen, als du deinen Mofa-Führerschein gekriegt hast und wie du da gefahren bist? Deinen Führerschein, dass du heute noch hier lebst und sitzt. Die Krankheiten, wo er dich durchgezogen hat. Die Zeugne, wo er dich durchgezogen hat. Die Lehre, die du geschafft hast. Die Ausbildung. Mit Hängen und Würgen. Aber was hast du davor gebetet? Und Gott hat gewirkt. Schreib dir das mal auf in dein Tagebuch, in dein Geistliches. Und du wirst feststellen, er hat dich geführt. Deuteronomium 1, Vers 31, 5. Mose 1, Vers 31. Da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Da hast du rückwirkend gesehen, wie Gott dich getragen und geführt hat. Ich wünsche das, dass du das immer mehr erkennst in deinem Leben und dass du fünftens und letztens seine zielorientierte Führung wirklich erlebst. Fünftens, Römisch 5, zielorientierte Führung. Da heißt es in 2. Mose 23, Vers 20, Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Weg und dich bringt an den Ort, den ich bestimmt habe. Wenn Gott dich führt, wenn du bereit bist, auf sein Angesicht zu schauen, seinem Wort zu gehorchen, dich in diese Herausforderungen und Kämpfe einzulassen, dann wirst du spüren und erfahren, dass er dich an das Ziel bringt. Dann wird er dich ans Ziel bringen. Jetzt fragst du aber, welches Ziel? Das ist eigentlich erstmal uninteressant. Es kann sein, dass du es nicht weißt. Es kann sein, dass du es weißt. Vielleicht hat Gott dir das schon auf dein Herz gelegt. Sagt, du bist begabt, nehme Recht, werde Arzt. Du bist begabt, werde Elektriker. Du bist begabt, werde Lehrer. Du bist begabt, werde Theologe. Vielleicht hat Gott dir das im Stillen schon gezeigt. Dann freu dich an diesem Ziel und geh treu Tag für Tag diesen Weg. Vielleicht weißt du es aber nicht. Wie viel wusste denn Israel von seinem Ziel? Es ist das gelobte Land, darin Milch und Honig fließt. Aber wie viel hat es davon gesehen? Welche Satellitenaufnahmen hatte es? Welchen CNN-Sender hatten sie, um ins Land zu schauen? Gar nichts. Sie gingen einfach los. Und dann anscheinend sogar noch auf einen Umweg. Das Entscheidende ist nicht, ob du das Ziel kennst und wie genau du es kennst. Das Entscheidende ist, dass du Gott folgst und er wird dich ans Ziel bringen. Das heißt, die Zielfrage äußert sich nicht in den Jahren ganz hinten, sondern die Zielfrage stellt sich hier, im Hier und Jetzt. Folge ich hier und heute meinem Heiland? Und wenn ich das hier und heute tue, dann ist es sein Problem, mich an ein Ziel zu bringen, was ich kenne oder auch nicht. Wenn du heute mit Gott lebst, dann wirst du am Ziel deines Lebens ankommen und die Erfüllung deines Lebens erleben. Ganz persönlich darf ich das sagen, ich weiß es nicht, wie das bei mir noch weitergehen wird. Ich hätte mir das vor Jahren auch nicht geträumt, überhaupt mal hier zu stehen. Aber gehen wir treu unsere Schritte im Hier und Jetzt und Gott wird das Ziel mit uns. Denn letztendlich ist es ja nicht mein Ziel, sondern sein Ziel in meinem Leben, nicht wahr? Wird er es zur Vollendung führen. Und wenn das der Fall ist, dann gilt auch, dass ich heute auf dem Weg zufrieden bin. Ich bin in Ruhe, denn ich weiß, ich bin heute noch auf Kurs. Hast du diese Ruhe? Weißt du, dass du dort bist, wo Gott dich haben will, im Hier und Jetzt? Dann brauche ich nicht mehr in der Vergangenheit leben und im Bedauern, da habe ich einen Fehler gemacht und deshalb ist mein Leben jetzt versemmelt. Ich kann da nie mehr zurück. Ich bin auf dem Abstellgleis. Geh doch von hier. Und heute will Gott mit dir leben. Egal, was war. Und dann musst du auch nicht in der Zukunft leben. Wie wird es sein mit 5 Kindern? Was wird sein, wenn meine Oma in 13 Jahren krank wird? Was wird sein, wenn ich in 12 Jahren meinen Examen geschrieben habe? Sondern ich kann im Hier und Jetzt zufrieden und erfüllt leben. Das wünsche ich euch. Zielorientierte Führung. Ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Weg und nicht am Ziel dich begrüßt, sondern er ist an deiner Seite auf dem Weg. Und am Ende bringt er dich an den Ort, der bestimmt ist. Und das gilt letztens. Gottes Führung hat für alle ein Ziel und eine Zukunft. Und das ist ein neutestamentlicher Vers, der mir in den Ohren geklingelt ist, als ich das zum ersten Mal hier gelesen habe in meiner stillen Zeit. Und das ist in Johannes, vielleicht habt ihr es auch schon klingeln gehabt, Johannes 14, Vers 1 bis 3. Dort sagt nämlich Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich's denn zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Gottes Führung führt in die Ewigkeit. In seine Ewigkeit. Gottes Führung führt letztendlich in die Gegenwart Christi. Gott segne euch. Amen. Ich möchte gerade noch beten. Herr, du siehst so viele Menschen hier in diesem Raum und jeder hat sein Problem, seine Träume, seine Hoffnung, seine Ängste. Ich weiß keine Antworten, ich kenne kein Patentrezept und ich kenne nicht deinen Plan für ihr Leben. Aber ich weiß eins, dass du jeden führen willst von Angesicht zu Angesicht und mündlich, auch durch Schwierigkeiten hindurch. In einen Ort, an einen Platz, den du für sie vorher bestimmt hast, wo sie deine Aufgabe und dein Ziel erfüllen sollen in dieser Welt. Und letztendlich werden wir alle dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden ankommen bei dir. Ich danke dir, dass du uns begleiten willst auf diesem Weg. Amen.